1 Neujahr Talk Spezial
mit Fritz Reichhardt. Willkommen. Willkommen im neuen Jahr und willkommen bei dieser ziemlich ungewöhnlichen Talksendung. Wir blättern zum Jahresbeginn in unserem akustischen Gästebuch 2009 und erinnern uns an viele bemerkenswerte Gespräche mit bemerkenswerten Gästen. Gastgeber 2009 waren neben mir Uwe Berndt, Daniela Baumeister und Marco Schreil. Beginnen wollen wir mit einem gewissermaßen Außerirdischen, der für seine außerirdischen Erfahrungen, für sein fast völlig losgelöstes Fliegen im Weltall außerhalb der Raumstation auch nach Jahren noch immer keine wirklich passenden Worte gefunden hat. So klingt er jedenfalls, finde ich.
Diese wenigen Sekunden, die sind so überwältigend, da ist unsere Ratio einfach zunächst mal überfordert. Das ist absoluter Wahnsinn.
Wahnsinn, das Wort, wenn einem die Worte fehlen. Der Astro- und Kosmonaut Thomas Reiter war das. Gleich mehr von ihm und bis 14 Uhr noch von vielen anderen.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk Spezial zum Neujahrstag und ich finde, besser kann man ein Jahr nicht beginnen als mit einem Blick auf sich selbst. Und da dies eine anspruchsvolle Sendung ist, nehmen wir einfach gleich die ganze Erde in den Blick. Mit Hilfe von Thomas Reiter, der zu den wenigen gehört, die unseren blauen Planeten von außen gesehen haben. Und zwar nicht nur durchs Bullauge der verschiedenen Raumfahrzeuge, mit denen er unterwegs war, sondern auch ganz direkt während zweier Außenbordeinsätze im All. Aber um von oben runter zu gucken, musste er ja erstmal hoch. Thomas Reiter über den Beginn seines ersten Weltraumfluges 1995 mit einer russischen Rakete.
Man weiß vorher, zu welcher Minute, zu welcher Sekunde die Rakete starten wird. Und über Funk kommen nur so knappe Kommandos, dass außen der Versorgungsmast zurückgefahren wird, dass die Vorzündung der Triebwerke startet, dann die Hauptzündung. Und dann merkt man, dann geht's los. Also in der Rakete fängt es dann an, so ein bisschen zu vibrieren. Von diesem infernalischen Lärm hört man natürlich im Inneren nichts. Aber man weiß natürlich, welche unglaublichen Kräfte da entfesselt werden und dass man mit dieser Beschleunigung wirklich in jeder Sekunde ungefähr 30 Meter pro Sekunde schneller wird. Ja, in wenigen Sekunden schon durch die Schallmauer gegangen ist. Und kurz nach dem Trennen der ersten Stufe, das ist ungefähr nach etwas mehr als 2 Minuten, wird diese Verkleidung der Kapsel abgesprengt, weil man dann durch die dicksten Schichten der Atmosphäre schon durch ist. Und dann kann man liegend so einen Blick schon in dieses Dunkelblau des Himmels nehmen und ahnt, dass die Reise schon viel weiter in größere Höhen gegangen ist, als man das jemals erlebt hatte.
Und dann der Ausstieg, der unverstellte Blick auf die Erde. Wie ist das?
Es ist sehr schön, es ist aber auch sehr fremd. Man kann natürlich dem Weltraum nicht näher sein als bei so einem Außenbordeinsatz. Und dann schwebt man über diese Kontinente weg mit einem unglaublichen Ausblick. Diese wenigen Sekunden, die sind so überwältigend, da ist unsere Ratio einfach zunächst mal überfordert. Das ist absoluter Wahnsinn.
Wahnsinn ist ein schillerndes Wort. Den Wahnsinn hier unten sah Thomas Reiter von da oben auch.
Ich habe ja schon geschildert, wie sehr man von diesem Anblick begeistert ist. Man kommt beispielsweise über den Norden von Afrika geflogen. Man bewundert diese wunderschönen Wüstengebiete, die nördliche Sahara mit einer Vielzahl von Formen, von Farben. Man kommt über den Nil, sieht das Nildelta, den Golf von Suez, von Aqaba, die Sinai-Halbinsel, man sieht das Tote Meer. Und dann kommt man so übers Mittelmeer und sieht Beirut und kann dort dann eben Rauchschwaden sehen und ist gerade noch von diesem unglaublich schönen Anblick begeistert und weiß eben, was sich da gerade abspielt. Und das ist einfach ein Kontrast, der einfach, na, ich möchte fast sagen, einen zerreißt.
Und trotzdem will man nach einer Weile nicht so sehr wie wieder runter. Wobei die Rückkehr mindestens so besonders ist wie der Start, vor allem wenn nach russischer Methode gelandet wird, per Fallschirm.
Der Aufprall, der ist natürlich schon sehr ausgeprägt, um nicht zu sagen sportlich. erinnert so ein bisschen an einen Autozusammenstoß, aber keiner von uns hat da irgendwelche Blessuren davon getragen. Natürlich sind die Rettungsmannschaften schon in dieser Gegend dann unterwegs gewesen. Als wir dann so kurz vor der Landung waren, haben die mit uns Funkkontakt aufgenommen und sagten, ja, wir sehen euch, macht euch aufs Aufsetzen gefasst. Und als wir dann aufgeschlagen waren, es war ein bisschen Wind, der Fallschirm zog dann gleich die Kapsel so ein bisschen über die Steppe, wir kippten um und unser Kommandant, der Juri Zenko, hat dann den Fallschirm ausgeklinkt. Jedenfalls lagen wir erstmal kopfüber da und dann dauerte es, ich denke mal, keine 3 Minuten, bis der erste Kopf dann wirklich neben mir durchs Fenster da reinschaute und wir dem Daumen hochgaben. Und dann ja, hat man den ersten Atemzug wirklich frische Luft genossen.
Endlich wieder frische Luft. Thomas Reiter war der außerirdischste Gast in HR1 Talk. Wir haben in HR1 Talk schon viele und natürlich wunderbare Frauen zu Gast gehabt, aber von besonders damenhafter Grandezza war unter ihnen vor allem eine, Christiane Hörbiger, die Schauspielerin, die, als sie bei uns war, gerade ihren 70. überstanden und ihre Lebensbeschreibung veröffentlicht hatte. Eine elegante Erscheinung, aber mag sie es eigentlich, stets als Dame angesehen zu werden?
Ich höre es gern. Ab einem gewissen Alter ist die Dame doch schmeichelhafter als das alte Weib. Wenn eine Dame die ist, dass sie Bitte und Danke sagt und nicht den Rock hochzieht oder glatt streift, wenn sie sich niedersetzt, das habe ich auch erst lernen müssen, dass wirkliche Damen, darf ich das kurz einflechten, das ist bei mir nicht immer so, ich trage sehr gerne Hosen und neuerdings auch Blue Jeans, die wirkliche Dame streift den Rock, wenn sie sich niedersetzt bei Einladungen, nicht hinten über den Popo glatt, sondern sie setzt sich, wie auch immer der Rock fällt. Denn bei einer Dame setzt man voraus, dass es ein teurer Stoff ist, der nicht knittert. Das lernte ich noch als 17-Jährige im Burgtheater. Die Lehre hat gesessen, wie Sie wissen, bin ich 70 und habe es mir gemerkt.
Christiane Hörbiger, die Dame, die bei allem Sinn fürs praktische Leben und aller Freude am Lachen sehr höflich deutlich macht.
Wenn Menschen mir zu nahe kommen oder mir auf die Schulter klopfen, Fremde, auch wenn sie etwas Nettes sagen wollen, einfach das körperlich nahe kommen, das möchte ich nicht so furchtbar gerne.
In HR1 Talk fühlte sich Christiane Hörbiger aber wohl genug, freimütig zu erzählen, von ihrem Verhältnis zu Deutschland zum Beispiel. Geboren ist sie in Wien, beide Eltern waren, gerade auch in der Nazizeit, berühmte Schauspieler.
Mein Vater war ein leidenschaftlicher Deutschlandliebhaber und er war bei der Partei. Er hat als Erklärung gehabt, es gehören alle Menschen, die die deutsche Sprache sprechen, zusammen. Er liebte Deutschland und hat mir letztlich diese Liebe zu Deutschland auch beigebracht. Man kann sie trennen, selbstverständlich vom Nazi-Deutschland oder von den Nationalsozialisten, die selbstverständlich auch in reicher Zahl in Österreich waren. Da wollen wir gar keine Unterschiede machen. Aber diese Liebe zur deutschen Sprache, diese Eigenart eines Volkes, das begeisterungsfähig ist, ist in mir drinnen geblieben. Natürlich kam dann auch der Protest gegen das Elternhaus. Warum habt ihr denn Nazi-Propaganda-Film Heimkehr gedreht? Das waren dann Auseinandersetzungen. Aber die Liebe zu Deutschland habe ich mir Gott sei Dank erhalten.
Christiane Hörbiger, eine durchaus politische Person, geprägt von Kriegs- und Nazizeit, engagiert sie sich heute in Österreich gegen Antisemitismus und Rassismus. Eine 68erin ist sie aber nie gewesen.
Glauben Sie mir, die 68er-Revolte ist so etwas an mir vorübergegangen, weil es war viel, viel wichtiger, dass am 19. Juli 1968 mein Sohn auf die Welt kommt. Da versinkt alles rundherum. Man sagt sich nur, hoffentlich kommt kein Krieg und hoffentlich muss mein Sohn nicht einrücken. Ich glaube, dieses ist an mir vorübergegangen und auch an meinem Sohn. Ich glaube nicht, dass er mit 40 noch einrücken muss irgendwo.
Am Ende wollten wir auch von Christiane Hörbiger gern etwas auswendig hören, aber da fiel der Schauspielerin, die bestimmt schon tausende Textseiten gelernt hat, nichts ein. Sie war peinlich berührt und löste die Situation dann so.
Das Einzige, was ich wirklich auswendig kann, das ist ein Kinderlied. Oh Gott, Liebes Vogel, flieg über Berg und Tal, flieg hin zu meinem Schatz, bitte ich tausendmal, denn ich warte auf Antwort so lange schon. Geh Vogel, flieg auf und davon.
Christiane Hörbiger in HR1 Talk und die Pet Shop Boys singen jetzt weiter.
Gib mir das Gefühl zurück.
HR1.
Dass Kabarettisten einen besonderen Blick auf Politiker werfen, ist klar, sollen sie ja auch. Zwei Kabarettisten hatten wir 2009 zu Gast im Talk, Urban Priol und Lisa Fitz. Die beiden kommen jetzt. Lisa Fitz erzählt eine Politikergeschichte, die allerdings nicht kabarettistisch, sondern aus dem wirklichen Leben ist. Zum Verständnis, Lisa Fitz stammt aus einem CSU-nahen Elternhaus. Eines Tages schenkte ihr Vater dem von ihm geschätzten Franz Josef Strauß eine Schallplatte mit dem Titel "I mog di", ich mag dich. Tochter Lisa sollte auch unterschreiben.
Ich habe drunter geschrieben, nicht immer, aber oft. Und die hat er gekriegt und ich war damals Single, war in meiner Wohnung zu Hause, in der Früh klingelt das Telefon plötzlich und dann hieß es, ja, grüß Gott, hier ist der Franz Josef. So, dann habe ich gesagt, ich kenne keinen Franz Josef. Ja, Strauß. Dann saß ich aufrecht im Bett. Bing. Dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist passiert? Irgendwas falsch, so wie im falschen Film. Ne? Und dann habe ich am Weiterreden gehört, der ist es wirklich. Und hat offensichtlich so, also diese Unterschrift ein bisschen falsch verstanden. Ich mag die nicht immer, aber oft oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, er wollte mich zum Essen einladen und wir sollen uns treffen. Und dann haben wir uns in München getroffen und es war also noch ein anderer Herr dabei. Und ich spüre plötzlich beim Spaghetti-Essen, Strauß hat nicht viel gesagt, ein Knie unterm Tisch. Und dachte, na ja, der hat das jetzt verwechselt, der meint, das ist das Stuhlbein oder so und zieht es so weg, ein bisschen das Knie. Und kurz darauf spüre ich wieder das Knie und zwar deutlich. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, der wird doch nicht, was soll ich jetzt tun? Dann sind wir nachher noch in eine Wohnung gegangen, die also aber eher so ein bisschen unbehaust ausgesehen hat. Und da war dann noch eine Dame, kam noch dazu, zu dem Herrn. Und dann hat der Strauß den Arm rumgelegt und es wurde sehr eindeutig. Und man konnte also sehen, das soll jetzt also auch zur Sache gegangen werden. Ich hatte Angst, habe wohl seine Ausstrahlung gespürt, die also sehr groß war. Ne? Also der war schon ein sehr charismatischer Mensch, aber nicht mein Typ als Mann. Ich habe gesagt, ich muss nachts um 11 jetzt noch auf eine Feier vom Bayerischen Rundfunk. Und er hat es wohl verstanden und hat mich dann, immerhin haben wir aber noch per Du haben wir noch geschafft und dann bin ich geflüchtet und bin weg.
Lisa Fitz und der selige Franz Josef. Mit vergleichbar privatem Erleben hat uns Urban Priol leider oder zum Glück nicht überrascht, aber nach Politikern und Parteien haben wir ihn natürlich gefragt, was fällt ihm ein zu CDU und SPD und natürlich auch, was fällt ihm ein zur CSU?
ja, CDU ist schön. Also man muss sie ja mittlerweile alle gerne haben, so wie sie rumhampeln.
CDU? Soll CDU. Das die Antwort gewesen sein?
Können wir so lassen, ja.
Dann kommt die große alte sozialdemokratische Partei.
Da könnte ich endlich tief schnaufen. Wo auch nicht viel, also da bleiben eigentlich auch nur die Altvorderen. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Egon Bahr. Da habe ich nur gesagt, schade, dass du nicht mehr irgendwo so vorne dabei bist. Und natürlich hier und da auch die Altersweisheit eines Hans-Jochen Vogel, der durchaus mit seinen Aktenordnern hier noch manch anderen in die Tasche stecken könnte.
Jochen Vogel als Urban Priol. Und was will der Kabarettist mit seinem Spitzengeist anrichten?
Ein bisschen dazu beitragen, dass viele es vielleicht so machen wie ich, dass man nicht alles so bierernst und tierisch ernst nimmt. Bitte nehmt die Nasen nicht so wichtig. Dass man nicht immer alles so als Gott gegeben hinnehmen, wenn es heißt, ja, aber doch, wenn der Herr da jetzt gesagt hat, dass es so ist, dann ist es halt so, ne, weil wenn es nicht so wäre, wie er gesagt hat, dass es ist, dann hätte er doch gesagt, es ist auch nicht. Wenn sie uns ärgern, wir müssen sie zurückärgern. Einfach mal bisschen de Witt, wie man bei uns daheim sagt, dagegen.
Bissi de Witt kann selten schaden. Urban Priol in HR1 Talk. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall. Am Ende der ersten Stunde von HR1 Talk tritt normalerweise der Überraschungsgast auf und an dieser schönen Übung wollen wir auch in dieser außergewöhnlichen Talksendung zum Neujahrstag festhalten. Jetzt kommt der Überraschungsgast für Beatrice von Weizsäcker, die Tochter des früheren Bundespräsidenten. Sie hatte im Sommer das Buch geschrieben, Warum ich mich nicht für Politik interessiere, ein Plädoyer dafür, dass wir Bürger uns wieder mehr unserer Demokratie annehmen. Wir wussten, die Idee für das Buch stammte von ihrem jüngeren Bruder Fritz und der war bereit, in unserer Sendung als Überraschungsgast für seine Schwester aufzutreten. Würde sie ihn gleich an der Stimme erkennen?
Guten Tag.
Das ist mein Bruder.
Fritz von Weizsäcker.
Großartig.
Medizinprofessor und Chefarzt in Berlin. Danke, dass Sie mitmachen, Herr von Weizsäcker.
Sehr gern, sehr gern.
Guten Tag. Guten Tag. Wir haben schon gehört, dass Sie der eigentliche Initiator des Buches sind, über das wir hier reden. Wie kamen Sie darauf, dass Ihre Schwester das schreiben sollte?
Also das eine Grund ist, sie kann es. Und das ist eigentlich eine Zusammenfassung von Dingen, die sie schon sehr, sehr lange macht. Und der andere Grund war, dass wir uns getroffen hatten zwischen den Jahren im letzten Jahr und überlegt hatten, was man machen konnte. Sie hatte da eine Zeitspanne, wo sie mehr Kapazitäten hatte. Und so, dass ich mir überlegt hatte, dass das genau das richtige Projekt ist für sie.
Drei Brüder, eine Schwester. Welche Rolle hat Beatrice zu Hause gespielt?
Ja.
Sie hat schon gesagt, dass sie keine Prinzessin war.
Nein, das stimmt. Sie war keine Prinzessin. Das ist ganz ungewöhnlich. Ich habe ja auch drei Töchter. Zwei davon sind Prinzessinnen. Aber sie hatte natürlich eine besondere Rolle. Das muss man schon sagen. Die beiden älteren Brüder haben sich in den üblichen Kampf unter Brüdern etwas neutralisiert. Und dann kam sie und war sicher was Besonderes. Und natürlich haben sich meine Eltern sicher enorm gefreut, eine Tochter zu haben überhaupt.
Frau von Weizsäcker, sehen Sie es ganz anders?
Ich sehe die Rolle nicht als Besonderes, aber ich weiß, dass die Eltern sich gefreut haben, dass ich nicht auch noch ein Junge geworden bin. Aber ich freue mich umso mehr, dass mein jüngerer Bruder ein Bruder ist und keine Schwester, die ich mir sicher auch gewünscht hätte, aber so wie er ist, ist er genau richtig.
Wunderbar. Herr von Weizsäcker, dann können Sie gleich fortsetzen. Eigentlich, was sind die Stärken Ihrer Schwester, Ihrer Ansicht nach? Sie hält sich die Augen zu, eigentlich wäre es besser die Ohren.
Das ist aber gut, wer soll sich die Augen zu halten? Das ist ja sicher auch im Radio. Das sicher ist sicher. Ich glaube, sie hat Stärken, die Jungs nicht so haben. Also ich glaube, sie hat mehr so den Blick für die Gruppe und für den Ausgleich und für die Stärke der einzelnen Protagonisten und auch für den Zusammenhalt der Gruppe. Das ist auch jetzt so, glaube ich, in der Familie. Und gegen die Männer möglicherweise so ihre eigenen Interessen verfolgen, hat sie mehr so den Blick für die Gruppe und die Familie insgesamt.
Wenn ich das indiskret verraten darf, Ihre Schwester schreibt sich manches von dem auf, was Sie hier sagen. Wahrscheinlich, dass sie es auch schön nach Hause tragen kann.
Natürlich, weil es so schöne Worte sind, dass ich sie natürlich bewahren will.
Aber Herr von Weizsäcker, jetzt müssen Sie uns auch sagen, wo es bei Ihrer Schwester vielleicht etwas hapert, wo sie noch Verbesserungspotenzial hat oder womit sie Ihnen vielleicht sogar auf die Nerven gehen kann.
Ganz schwierige Frage. Ärgern konnte sie früher sehr gut, aber eher eine Schwäche von mir, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war eben das Gute an unserem Zusammentreffen, wo wir auch wirklich mal Zeit hatten. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, das war vollkommen eindeutig, aber man muss es dann auch mal anfassen. Das ist eine Schwäche, die ich aber selber auch habe, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man sich so gegenüber sitzt und dann etwas beschließt, dann ist es schon schwieriger, es nicht zu machen. Und ich glaube, das war vielleicht ganz gut, dass man ihr wirklich mal nachhaltig gesagt hat, so jetzt muss es wirklich sein. Ich habe auch Anfang des Jahres so mehrfach angerufen und gefragt, ob es wirklich weitergeht, weil ich nicht wollte, dass das dann wieder abebbt.
Sehr richtig.
Was wünschen Sie Ihrer Schwester?
Erstens glaube ich, dass das Buch für sie selber gut war. Das Buch überhaupt zu schreiben war gut für sie. Dann wünsche ich natürlich, dass das Buch einen großen Erfolg hat. Das gönne ich ihr wirklich von Herzen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass auf dieser Spur vielleicht noch das eine oder andere passieren könnte, was ihr Freude macht. Ich glaube, dass ihr Engagement, was sie selber gezeigt hat, womit sie eigentlich ihr eigenes Buch in ihrer eigenen Person schon verwirklicht hat, dass diese Aktivitäten noch weitergehen können. Das mag außerhalb eines formalen politischen Amtes sein oder auch innerhalb eines solchen Amtes, aber ich meine schon, dass dort noch vielleicht etwas auf uns warten könnte.
Noch nach der Sendung war Beatrice von Weizsäcker ganz aus dem Häuschen, dass wir sie mit ihrem Bruder Fritz überrascht hatten. Eine echte Geschwisterliebe also. Und insofern vielleicht auch ein guter Ausklang im Augenblick. Natürlich nur vorerst, denn nach den 11 Uhr Nachrichten geht's weiter. Geschwister werden dann allerdings nicht mehr auftreten. Dafür, ich sage Ihnen, weitere unglaubliche Frauen und berückende Männer. Wir sind jetzt in der zweiten Stunde unserer Extra-Talk-Sendung zum Jahresanfang und ich finde, wir halten es einfach wie auch sonst im Talk und beginnen die zweite Stunde mit dem HR1-Fragebogen. Aber wen von den vielen Gästen des letzten Jahres lassen wir zum Zuge kommen? Ich habe mich für Jan-Josef Liefers entschieden, den Schauspieler, Musiker, Autor und begnadeten Pathologieprofessor Börne im Tatort aus Münster. Er war im Herbst bei uns, hatte gerade das Buch über sein Aufwachsen in der DDR veröffentlicht, Soundtrack meiner Kindheit, und war etwas übernächtig, denn eine seiner Töchter hatte Grippe. Und so war er nicht begeistert über den Fragebogen, aber doch tapfer bereit.
Ja, das ist es wieder, das, wo man schlagfertig sein muss. Ne? Wo man,
aber hallo. Mein liebstes Privileg als bekannter Schauspieler ist?
Ich kenne nicht sehr viele, aber eins ist, dass ich bei Ärzten ein Stein im Brett habe. Und zwar seit ich Professor Börne im Tatort bin.
Werden Sie in Fachgespräche verwickelt dann auch noch?
Ja, tatsächlich bemerke ich, dass Ärzten, vielleicht nicht allen, aber vielen, das besonders gut gefällt. Und deswegen, wenn ich mal irgendwo hingehe, und das ist eigentlich normalerweise, würde man von der Schwester irgendeine Spritze in den Hintern kriegen, dann kommt immer gleich der Chef oder wenigstens sein Stellvertreter und hält ein kleines Gespräch und sagt, aber das machen wir, kommen Sie mal her. Und ich muss auch manchmal nicht so lange warten.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse Vorurteile. Doch, das hasse ich wirklich. Ich hasse Menschen, die Vorurteile fällen und nicht richtig hingucken. Das hasse ich.
Von meinen Kindern, ich zähle mal auf, Paulina von ihrer ersten russischen Frau Alexandra, Leonard von der Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer, sowie Lilly und Lola von ihrer jetzigen Frau, der Schauspielerin Anna Loos. Von meinen vier Kindern also habe ich gelernt.
Bitte philosophisch hier. Ich lerne von meinen Kindern, dass es nichts Ernsteres gibt als den Spaß.
Von meiner Frau Anna habe ich gelernt,
dass man es alleine nicht weit bringt in seinem Leben. Das habe ich von ihr gelernt. Wir sind ein sehr verschiedenes und trotzdem sehr gutes Team.
Der Fußballer Matthias Sammer.
Ja, Matthias Sammer. Meine Kindheit in Dresden am See 17 wohnte meine Oma. So hieß die Straße, war kein See da weit und breit, aber hieß trotzdem so. Und dahinter gab es Wäschetrockenplätze und da wohnte die Familie Sammer. Sein Vater, Matthias Sammers Vater, Klaus Sammer, war Mittelfeldspieler bei Dynamo Dresden, großer Held meiner Kindheit, großer Star, großes Vorbild. Und immer wenn wir Fußball spielten, kam dann, nicht immer, aber manchmal, der kleine Matthias, der ist glaube ich so 3-4 Jahre jünger als ich, mit seinen roten Haaren dazu. Und
Sie haben ihn immer abgezogen?
Nee. Also das ist nicht so. Ich spiele gerne Fußball, aber ich bin kein wirklicher Beißer und das war der Matthias damals schon.
Einsam.
Wenn man so niemals und überhaupt nicht einsam ist, dann wünscht man es sich auch mal wieder zu sein.
Aber Jane Fonda.
Lange her. Jane Fonda. Jane Fonda, eine der verrücktesten Begegnungen in der DDR, damals unmittelbar nach der Wende. Sie tauchte plötzlich in Pankow, in Berlin-Pankow, in einer Privatwohnung eines Kollegen auf und wollte sich erkundigen über den Widerstand sozusagen, der letztlich zur friedlichen Revolution in der DDR geführt hat. Und stand unglaublich gut aussehend mit tollen Klamotten und einer super Frisur, aber sehr, sehr nett und sehr wissbegierig und sehr offen mit einem Übersetzer und einer Sekretärin in so einer Pankower Wohnung. Und aß, obwohl sie Vegetarierin ist, was wir nicht wussten, aß tatsächlich 4 oder 5 Hähnchenschenkel, weil es gab nichts anderes.
Die Corinna Harfouch gemacht hatte, oder?
Corinna Harfouch hatte die gemacht, ja. Ein sehr schöner, lustiger Abend, der gleichzeitig viel erkennen ließ über die unleugbare Verschiedenheit unserer Herkünfte. Sie war damals frisch verliebt in Ted Turner, glaube ich, den CNN-Begründer.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Das gefällt mir besser als das, was ich kennengelernt habe in der DDR. Die Frage ist auch immer, wie übt man sowas aus?
Mein Lieblingsessen?
Ganz klar, Sauerbraten. Der Sauerbraten meiner Oma. Und dafür, dass es mein Lieblingsessen ist, habe ich ihn schon verdammt lange nicht mehr gegessen. Eigentlich seit dem Tod meiner Großmutter.
Barack Obama.
Popstar, ein Symbol und nun auch noch Nobelpreisträger. Ich bin froh gewesen, als er gewonnen hat. Bin gespannt, wie die Welt mit ihm zusammenarbeitet, weil das wird sicherlich darüber entscheiden, ob er ein Großer sein wird oder ob sie ihn klein kriegen.
Jan-Josef Liefers, der Schauspieler, Autor und auch Musiker. Und damit Sie von Letzterem einen Eindruck bekommen, hören wir ihn jetzt zusammen mit seiner Band Oblivion. Er singt einen alten Titel der DDR-Band Lift, Mein Herz soll ein Wasser sein.
Mein Herz soll ein Wasser sein, ein stilles Wasser, das noch
der kleinste Stein. Drin Wellenkreise schlägt. Mein Herz soll ein Wasser sein, ein blaues Wasser. Worin der Fisch Sehnsucht sich glitzernd bewegt.
Sie hören HR1 Talk Extra mit vielen der Gäste, die 2009 bei uns waren. Darunter auch die berühmte Dame, die hier vorhin schon kurz gekichert hat. Hier ist sie nochmal.
Ich war ewig lang ein Kind. Bin's jetzt wieder. Es gab ein kurzes Aufflackern von Erwachsendasein, bevor ich meine Kinder bekam.
Und was lernen wir daraus? Der Frau geht es offenbar gut. Sie hat Witz und Geist und Kinder hat sie ebenfalls. Es ist die, das darf man wohl sagen, Jahrhundertgeigerin Anne-Sophie Mutter. Die Weltkarriere der 47-Jährigen begann, da war sie gerade 13. Der große Dirigent Herbert von Karajan hatte sie zum Vorspiel gebeten.
Mir war die Einladung von Herrn von Karajan ausgesprochen suspekt. Bin erstmal in den Urlaub gegangen. Ich hatte große Angst vor dem Vorspiel. Für mich war klar, dass ich natürlich niemals mit Herbert von Karajan spielen würde. Aber dann musste ich doch am 11. Dezember 76 antreten und bin mit sehr gemischten Gefühlen und eigentlich mit dem festen Vorsatz, sowieso nichts verlieren zu können, nach Berlin gereist. Und zu meiner großen Überraschung wurde aus diesem Vorspiel eine 13 Jahre währende Zusammenarbeit bis zum Tod Herbert von Karajans.
Der große Karajan siezte die kleine Mutter übrigens.
Ich glaube, sie hat einfach seinen Respekt vor der musikalischen Begabung gezeigt. Und retrospektiv bewundere ich ihn dafür, nicht weniger für das Siezen allein, aber für seine Führungskraft und für diese sanfte Art des Wegweisens. Mehr vielleicht noch als für seine künstlerische Leistung.
Anne-Sophie Mutter wollte schon mit 5 nur die Geige streichen, aber ihre Eltern drangen doch erst mal aufs Klavierlernen.
Ich denke, es war einfach die Angst, dass, bei den Streichern klingt es ja am Anfang meist so nach kranker Katze. Und wahrscheinlich wollten sich meine Eltern das nicht antun und wollten mich erstmal mit dem Klavier ein bisschen ablenken.
Anne-Sophie Mutter ist in ihrem Leben Trostloses nicht erspart geblieben. Ihr erster Mann starb, der Vater ihrer beiden Kinder. Hat sie sich damals in die Musik geflüchtet?
Ich glaube, ich bin in meinem Leben nie vor irgendetwas geflohen. Ich habe dann das Schicksal angenommen. Natürlich dagegen angekämpft, aber irgendwann ist akzeptiert, so wie es ist. Musik ist etwas Wunderbares, weil es die einzige Sprache ist, die man mit der ganzen Welt teilen kann. Und das kann tatsächlich, Musik kann tatsächlich die Welt verändern. Nur die vielen Benefizprojekte, die ich ja vor meinem Witwendasein auch schon gespielt habe, aber sie haben doch vielleicht eine tiefere Bedeutung für mich gewonnen in den letzten 15 Jahren. Und da Musik so ein wichtiges Kommunikationsmittel ist und ich immer der Meinung war, dass man damit tatsächlich die Welt verändern kann, wenn auch nur im Kleinen, sind mir diese Benefizprojekte, das sind Häuser, die ich gebaut habe in Rumänien für Waisenkinder, das sind Projekte für AIDS-Kranke, für Leukämie-Kranke, für alte Menschen, für behinderte Menschen, besonders wichtig, weil ich darin auch den Hauptsinn meines Lebens sehe, etwas Positives im Leben anderer zu bewirken.
Anne-Sophie Mutter über den Sinn ihres Lebens und wohl auch ihres Musizierens. Und was hat sie von ihren Kindern über das Leben gelernt?
Wie lustig das Leben ist. Dass es absolut okay ist, wenn man morgens um 4 nach Hause kommt. Ich habe das Vertrauen oder noch mehr Vertrauen ins Leben gelernt und ich glaube auch noch mehr Spaß am Leben.
Und wie geht die muntere Frau Mutter am Ende mit der Herausforderung um, vielleicht mal etwas auswendig aufzusagen oder so ähnlich?
Also ich könnte Ihnen jetzt was vorsingen, das werde ich nicht tun.
Bitte.
Nee, machen Sie das.
Machen Sie das, genau, damit sind jetzt Sie gemeint. Singen Sie ruhig mal was am Neujahrstag. T-Rex tun es jetzt ja auch. Mit Fritz Reichert und dem Schauspieler Sebastian Koch, der, als wir mit ihm sprachen, auf dem Bildschirm gerade als Seewolf für Aufsehen sorgte. Viele hat Sebastian Koch schon dargestellt, im Kino und im Fernsehen, den Hitler-Attentäter Stauffenberg, Hitlers Architekten Speer. Er war Andreas Bader und in dem Oscar-gekrönten Film Das Leben der Anderen hatte er auch eine Hauptrolle. Und wo begann die Karriere des geborenen Stuttgarters? Natürlich in Hessen. In Darmstadt. Dort auf der Bühne geschah in seinem Schauspielerleben alles zum ersten Mal. Und darum blieb es ihm auch unvergesslich.
Das erste Mal vor einem großen Publikum spielen, eine kleine Rolle. Dann werden die Rollen größer. Irgendwann spielt man Peer Gynt vor so einem Riesenhaus. Das sind ja alles Premieren für einen jungen Schauspieler, die so originär sind und so einzigartig. Das erste Mal kommt so nie wieder. Und das prägt sich natürlich anders ein, als wenn man das jetzt schon 5-mal gemacht hat. Die Stadt ist eine ganz wunderbare Stadt. Stadt der Künste, wie sie immer noch genannt wird, zu Recht. Das war wirklich eine Heimat für mich. Ich mochte den Odenwald oder mag den Odenwald immer noch sehr gern mit diesen weichen Hügel und alles. Das hat mir alles sehr gut gefallen.
Sebastian Koch hat uns auch von seinen musikalischen Vorlieben erzählt. Ganz oben an steht dabei eine junge amerikanische Sängerin.
Madame Peru, ich weiß nicht, mittlerweile ist sie, glaube ich, sehr bekannt hier auch. Ich habe die in Kanada kennengelernt beim Seewolf. Für den Seewolf-Dreharbeiten in einem italienischen Restaurant.
Persönlich kennengelernt?
Nein, die Musik und dachte, es ist Billie Holiday und fragte und dann sagte, na, Madeleine Peru. Und da, ich habe das so, fand das so toll, die Musik, dass dieser Kellner gleich gesagt hat, brenne ihn eine CD. Und dann hat er mir eine CD gebrannt und ich habe 2 Monate lang Madeleine Peru, dieses weiche, also eher doch sehr, sehr softe Musik, gehört, als ich den Seewolf gedreht habe.
Dann bitten wir Madeleine Peru jetzt auch ans Mikrofon. Sie singt I Must Be Saved.
Lose your keys under the house, lose the button from your blouse, lose the plastic diamond ring from the parade, lose the color in your lips, lose the swinging in your hips, but if you lose me in your grips, I must be saved.
Gefunden, wie schön. Du kommst zu spät, nur 2-3 Stunden du bist. Auch noch nicht allzu sehr betrunken und danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke, Respekt. Du hast fast alle Lebensmittel, es fehlt von meiner Liste nur 1/3, genial. Du hast nur 1 Milch verschüttet und danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke. Du bist mein Held, mein Sexsymbol, mein wilder Hengst, mein Ruhepol. Auch wenn dein leichter grautes Haar nicht mehr so voll ist, ich finde, dass du uneingeschränkt toll bist. Männer muss man loben, dann bleiben sie stark, dann bleiben sie oben.
Barbara Schöneberger mit Männer muss man loben. Aber sollen wir denn immer oben sein? Oder war das etwas schlüpfrig gemeint von Barbara Schöneberger, die im Sommer bei uns war? Wir wollen hoffen, dass es schlüpfrig gemeint war oder auch nicht, je nachdem, was Sie am 1. Januar um diese Zeit schon wieder vertragen mögen. Frau Schöneberger, die Sängerin und Fernsehmoderatorin, kann man jetzt aber bestimmt schon vertragen, denn sie ist eine Frau von Witz und Verstand. Und wenn sie in ihren Songs auch gern so tut, als seien Männer Witzfiguren, seit kurzem ist sie verheiratet, so schlimm kann es also nicht sein mit uns. Aber vielleicht hämt sie auch nur deshalb, weil die Jungs sie als Mädchen nicht immer verwöhnt haben. Dieses Eingeständnis hüllte Frau Schöneberger allerdings in erstmal doch sehr selbstbewusste Worte.
Ich war nicht schüchtern, ich war auch nicht unglücklich, ich war auch kein dickes, hässliches Kind, wie das manche so kolportieren und sagen, und dann wurde da später irgendwie, bin ich da so rausgewachsen oder so. Ich war ganz normal, ich hatte halt nur diese Brille, aber das führt dann dazu, dass alle sagen, also beim Tanzen und beim Schiebertanzen und wenn es dann mal so ein bisschen ums Händchenhalten geht, da war ich schon immer echt letzte Wahl.
Wer hätte gedacht, dass die bemerkenswerte Schöneberger anfangs gar nicht wahrgenommen wurde in ihrer berückenden Weiblichkeit. Sie hat aber auch noch auf anderes verzichtet in ihrer Jugendzeit. Alkohol zum Beispiel kam gar nicht in Frage.
Ich glaube, es fiel sogar sowas wie, das ist eine Einstiegsdroge und so. Und ich war auch nicht auf Partys, weil ich war halt, bis ich 18 war, einfach schlichtweg zu Hause. Also dieses Lustige, dann geht man mal mit 16 auf eine Party und schläft dann bei Freunden und so, das wäre bei mir überhaupt nicht gegangen. Meine Mutter hat dann gesagt, wo schläfst du? Wenn ich gesagt hätte, ja, bei der Freundin XY, hat meine Mutter gesagt, dann rufe ich da jetzt mal die Mutter an und frage. Und deswegen ging das alles nicht.
Barbara Schöneberger. Und dann kam die Frage des Kollegen Uwe Berndt nach ihrem peinlichsten Moment. Und Frau Schöneberger platzte mit dem Folgenden raus.
Ich habe ein tolles Kleid von Victoria Beckham. Und es ist sehr eng und es hat hinten einen durchgehenden Reißverschluss. Und ich sage mal, ohne zu viel zu verraten, da passt nicht viel drunter, was man da so drunter ziehen kann. Und ich bin in Berlin im Borchert die Treppen hochgegangen und habe so einen großen Schritt gemacht und da ist der Reißverschluss in sich aufgegangen. Das bedeutet, dass der auch nicht mehr zuziehbar war. Und ich stand dann also wirklich komplett hinten unbekleidet auf der Treppe und habe mich dann schwitzend und hechelnd mit dem Rücken an die Wand gelehnt und habe gehofft, dass irgendjemand vorbeikommt, der mir seine Strickjacke leiht. Das ist dann auch passiert und dann war ich hysterisch lachend mich mit meiner Freundin im Klo eingeschlossen und wir haben versucht, eine Dreiviertelstunde lang diesen Reißverschluss wieder einzufädeln.
Ob es gelang, sie verriet es nicht. Sie verriet aber sehr wohl, dass Fernsehen und Singen für sie nicht der Nabel der Welt sind. Barbara Schöneberger unterstützt zum Beispiel die Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes, auch wenn sie weiß, dass so ein Engagement bei Stars zuweilen etwas eigen wirkt.
Es ist immer ein schmaler Grat, finde ich, dass man Wohltätigkeitsarbeit macht, weil es wird einem natürlich schnell unterstellt, ach Gott, jetzt läuft's nicht mit der Sendung, jetzt nimmt sie mal kurz ein krankes Kind auf den Arm. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mich da engagiere, aber nie drüber rede, dann bringt es auch niemandem was. Also ich war bei Wer wird Millionär, habe 164.000 Euro gewonnen und dann spende ich die natürlich an Terre des Hommes. All diese Dinge, die brauchen Terre des Hommes natürlich auch, die brauchen prominente Leute, die sich ein bisschen einsetzen und einfach auch mit ihrem Namen da die Werbetrommel rühren. Und das mache ich natürlich gerne. Ist auch wichtig, das zu machen. Ich meine, wir haben so viel Möglichkeiten, die hat ein normaler Mensch nicht. Und weil so wahnsinnig sinnvoll ist natürlich jetzt nicht jede Art von Arbeit, die ich mache jeden Tag. Also manchmal fragt man sich auch, wem bringt denn das jetzt was ich hier mache? Und Unterhaltung ist natürlich auch immer was, worauf man notfalls auch verzichten könnte.
Eine auch solcher Sätze wegen reizvolle Frau. Barbara Schöneberger in HR1 Talk. Frank Schirmacher, der für das Feuilleton und die Sonntagszeitung zuständige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen, war im Sommer bei HR1 Talk, kurz bevor er in der Paulskirche den Ludwig-Börne-Preis überreicht bekam, als, wie es in der Begründung hieß, herausragender Publizist, streitbarer Autor und führender Intellektueller in Deutschland. Empfindet er sich denn selbst auch als streitbar?
Ja, also ich glaube, das gehört auch zum Journalismus dazu. Das Problem unserer Gesellschaft ist ja gar nicht so sehr die abweichende Meinung, sondern der Konformismus. Und auch der ist in der Kultur, auch in der Gesellschaft natürlich sehr ausgeprägt. Und andererseits gibt es auch überall Interessen, die natürlich auch sich sehr schnell bedroht fühlen. Der Streit ist Dialektik. Das ist etwas, wo etwas Neues zum Vorschein kommt. Da hat keiner am Ende wirklich recht. Aber das Dritte, die Synthese, wenn Sie so wollen, zeigt eine neue Stufe kulturellen Denkens. Und das wäre auch alles, was ich beanspruchen würde. Eine Stimme in einem Chor zu sein, der auch durchaus widerstreitend argumentiert.
Ein bescheiden formulierter, durchaus hoher Anspruch. Aber kein Wunder, der Mann war schon mit 29 Feuilletonchef der FAZ und damit Nachfolger von Marcel Reich-Ranicki. Und 5 Jahre später war er schon Herausgeber. Inzwischen ist er 50, aber keineswegs irgendwie ruhig geworden. Beim Stichwort Finanzkrise war das zu erleben.
Ich glaube, wir erleben eine fundamentale Veränderung unserer Gesellschaft und es wird die Frage, so unoriginell das klingt, kommen, wer das bezahlt. Und ich sage Ihnen, wer das bezahlt, wer morgens vor den Spiegel tritt und sich die Zähne putzt. Und dann weiß er, wer das bezahlt, nämlich er selber. Ich bin der Meinung, diese Debatte muss insofern auf eine neue Grundlage gestellt werden, als wir jetzt endlich mal über Verantwortung reden müssen. Wer ist schuld? Im richtigen, klassischen, auch juristischen Sinne. Bei der Hypo Real Estate, bei Lehmanns, überall. Wir brauchen Untersuchungsausschüsse. Wir müssen klären, wie das entstanden ist. Und wir müssen die Leute zur Verantwortung ziehen. Weil sonst, das ist dann wirklich Sozialisierung von allem. selbst auch noch der Schuld und der Verantwortung. Dann sind wir alle mitverantwortlich. Ich halte das für die größte Gerechtigkeitslücke der gegenwärtigen Gesellschaft, dass niemand, aber auch wirklich niemand, die Frage der Verantwortung stellt. So als sei sie nicht beantwortbar, als sei das sozusagen ein systemischer Fehler und so. Das ist es aber gar nicht. Wir haben sehr viele Daten, auch aus Amerika. Noch Lehman Brothers, da gibt es eine E-Mail, die der amerikanische Senat publiziert, wo gesagt wird, es geht uns ganz schlecht im Sommer letzten Jahres, aber es wird uns schon nichts passieren. Warum wird uns nichts passieren? Weil das kann sich der Staat gar nicht leisten, dass uns was passiert. Das ist das verantwortungslose Denken von bestimmten Eliten und die muss man identifizieren.
FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher. Die von ihm angesprochene Gerechtigkeitslücke ist wohl immer noch nicht geschlossen. Und dann erzählte Schirmacher eine Geschichte. Kanzler Helmut Kohl hatte ihn mitgenommen zu dem damals schon über 100-jährigen Schriftsteller Ernst Jünger. Mit dabei war der einstige französische Staatspräsident Mitterrand.
Das war ein unglaubliches Erlebnis, für das ich also nach wie vor dankbar war. Da saßen sich gegenüber Mitterrand, Ernst Jünger, ich saß daneben und Frau Jünger. Und dann fing Jünger sofort an mit seinen Apokalypsen und sagte, es wird ein unangenehmes 21. Jahrhundert, das titanische Zeitalter bricht an, die Mächte der Technik werden sich erheben und so. Und Mitterrand sagte immer oui, oui, oui und steuerte dazu bei. Und ich beobachtete Helmut Kohl und dachte, was sagt er jetzt dazu, weil es wirklich ziemlich brutal wurde. So. Und dann sagte Kohl, er hatte, weiß ich noch, die Kaffeetasse in der Hand, sagte dann plötzlich, als es ihm zu bunt war, nur, ei, ich bin ganz optimistisch. Und das hat ja auch was.
Frank Schirmacher über Helmut Kohl. Und dann haben wir den Herausgeber der FAZ gefragt, was nützt es, ein kluger Mensch zu sein?
Nicht abhängig zu werden, das ist der Punkt. Herr im eigenen Haus zu werden. Klug würde ich ja ersetzen als aufgeklärt. Es bedeutet die größtmögliche Form von Unabhängigkeit, also von Freiheit. Und das größte Thema ist, da bin ich ein großer Nachfolger und Anhänger von Reich Ranicki, Aufklärung, 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 Rationalität, Rationalität, Rationalität. Und das geht eben mit Vernunft. Und die ist ein unglaublicher Schlüssel für alles und hat auch zur Revolution und allen möglichen anderen geführt. Und das nutzt einem schon sehr viel.
Unabhängigkeit, Freiheit und Revolution. FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher in hr1 Talk. Und jetzt Sascha mit Lucky Day.
Looking lost, and I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away. The time is now, the place is here.
HR1 Neujahr Talk Spezial.
Mit Fritz Reichert. Willkommen. Heute blättern wir in unserem Gästebuch und erinnern uns an die bunten und auch bewegenden Geschichten, die unsere Gäste 2009 erzählt haben. Einige haben wir in den letzten 2 Stunden schon gehört. Der wohl besonderste Gast, wenn ich das so ausdrücken darf, war die Dame, die ganz begeistert auf die Frage reagierte, wie finden Sie die Heidelberger Neckarwiesen?
Klasse. Liebte ich, heiß und innig. Ich habe da viele Stunden verbracht.
Wer mag das sein? Kurz nach 12:30 werden Sie es erfahren und bis dahin, aber auch noch später, stehen weitere eindrucksvolle und prominente Leute geradezu Schlange, um von Ihnen gehört zu werden.
HR1 bewegt.
Wir haben im gerade verstrichenen Jahr viele Jubiläen begangen. Eines davon war 60 Jahre Bundesrepublik. Und wenn Sie an das Thema die Bundesrepublik und das Liebesleben Ihrer Bürger denken, welcher Name fällt Ihnen dann ein? Genau, Oswald Kolle war auch bei uns zu Gast in hr1 Talk. Ein betagter Mann inzwischen, aber nicht im Kopf. Er ist entschieden und streitbar wie eh und je, auch wenn er von seinen jungen Jahren erzählt.
Das waren die 50er Jahre mit einer ganz strikten katholischen Regierung, die in Verbindung mit alten Nazis leider auch noch die alte katholisch-narzisstische Moral verkünden wollte und festmauern wollte durch alle möglichen Gesetze. Nicht? Das berühmte Kuppeleiparagraf, unter dem ich noch ganz persönlich gelitten habe, der zum Beispiel eben Eltern verpflichtete, ihre halberwachsenen oder erwachsenen Kinder nicht mit einem andersgeschlechtlichen Partner in der Wohnung schlafen zu lassen. Da stand damals 6 Jahre Zuchthaus drauf. Also das war die Zeit, nicht, in der es keine Informationen über Sexualität gab. Es gab einen Ehebruchparagrafen. Kondome durften nur an Ehepaare abgegeben werden. Werbung für empfängnisverhütende Mittel war verboten und so weiter.
Und heute? Wie viel hat sich seitdem geändert? Einerseits natürlich unendlich viel, meint Kolle, aber andererseits stellten die jungen Leute heute immer noch die gleichen Fragen und würden immer noch meist von anderen Jugendlichen aufgeklärt. Veränderungen brauchten eben viel Zeit.
Eines können wir nicht machen, wir können nicht mit einem großen Schraubenschlüssel die Welt umdrehen und plötzlich von hier nach da springen. Es ist ein langsamer, mühsamer Prozess. Ich sage, ich habe das damals in den 68ern auch gesagt. Es ist dicke Bretter bohren. Das sind zum Teil Bretter, die vor den Köpfen von Menschen sind, die wir bohren müssen. Es geht nicht mit einem Federstrich, ein paar schönen Büchern und ein paar schönen Filmen. Es geht ganz, ganz langsam, dass Menschen begreifen. Und ich höre das immer wieder, da ist jetzt zu viel Freiheit. Ich kann damit überhaupt nicht anfangen. Wo ist zu viel Freiheit? Wir erobern uns diese Freiheit gerade. Wir versuchen sie jetzt langsam immer deutlicher zu machen für beide Geschlechter.
Oswald Kolle über Sexualität und Gesellschaft, sein großes Thema. Und wie war es bei ihm selbst? Die Ehe mit seiner verstorbenen Frau sei von großer Offenheit geprägt gewesen, sagte er. Wir haben immer über alles gesprochen. Und dann erzählt er seine Geschichte mit Romy.
Ich war der einzige Mensch, der mit Romy ihre Autobiografie geschrieben hat. Nicht? Und wir haben 5 Folgen in der Quick gemacht. Nicht? Ich kannte Romy, seit sie 14 war. Und wir haben uns da ein paar Wochen in Kitzbühel hingesetzt und haben gearbeitet an dem Ding. Es war sehr dramatisch, weil sie war völlig von den Socken, völlig kaputt von der Trennung von Alain Delon. Und in der Zeit entstand eine kurze, heftige Liebesgeschichte, die mich sehr bewegt hat, so sehr bewegt hat, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Im Gegensatz zu allen unseren sonstigen Geschichten, wir konnten über alles reden, meiner Frau, ich konnte nicht reden. Ich saß also stumm da und war traurig. Und meine Frau hat gesagt, hör mal, das geht nicht. Du hast da etwas erlebt, das so stark ist offenbar. Und dann hat sie gesagt, dann ich will keinen traurigen Mann und ich will keinen traurigen Vater für meine Kinder. Wenn das so ist, gebe ich dich frei. Du kannst gehen und kannst zurückkommen. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich wohl gehen. Und dann bin ich gegangen, bin nach Paris und bin dann nochmal zurückgekommen. Und dann habe ich mich wirklich, also am Flugschalter der Air France, habe ich die Karte zerrissen und habe gesagt, wenn du das machst, verlierst du dich selbst. Du fängst ja jetzt wieder etwas an, wo du als 5. Rad am Wagen einer Kinokönigin läufst.
Oswald Kolle und Romy Schneider, wussten Sie das? Ich wusste es nicht. Oswald Kolle in HR1 Talk.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but
tú que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón.
Für den Mann, auf den wir jetzt kommen, haben die Stones einst das Wort von Rock'n'Rau geprägt. Dabei heißt er gar nicht Rock'n, sondern Fritz Rau und war international einer der legendären Veranstalter großer Popkonzerte. Im März wird er 80 und er kennt sie alle. Ella, Tina, Madonna, Dylan, Clapton, die Stones, Michael Jackson, Peter Maffay und. Geboren im Badischen als Sohn eines Schmieds, hatte Fritz Rau schon früh seine Eltern verloren und war den Nazis anheimgefallen. Das Jahr 1945 nennt er noch heute das Wichtigste seines Lebens.
Das war das Ende eines Irrweges. Denn sehen Sie, wer sich mit 13 Jahren als Kriegsfreiwilliger meldet und bereit ist, für sein Vaterland zu sterben, ohne daran zu denken, dass es viel besser wäre, für sein Land leben zu wollen, der ist auf dem falschen Weg. war damals 15 beim Kriegsende. Und da entstand ein kleines Gedicht: Wir sind das Strandgut unserer Zeit. Wir stehen nah am Nichts, gebt uns nur ein paar Schritte weit ins neue Leben, das Geleit und einen Schimmer Lichts. Und das Licht war Klang und kam aus dem Radio. Das war Swing, Jazz, Blues. Und das hat mich gerettet, weil sie alles, was im Nationalsozialismus galt, auf den Kopf gestellt haben. Und so hat die Musik mich an Körper, Geist und Seele entnazifiziert.
Diese Rettung aus dem Hitlergeist hat Fritz Rau niemals vergessen, weshalb für ihn später das Nürnberger Konzert von Bob Dylan auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nazis das wohl bewegendste war. Die Vorbereitungen sind nervenzehrend, immer wieder geht etwas schief, Rau ist dem Zusammenbruch nahe.
Und dann war das Konzert unglaublich. Es hat überall geregnet, nur nicht auf diesem blöden Platz. Und als der Bob um 6 Uhr auf die Bühne kam, brach die Sonne durch die Regenwolken und beleuchtete sein Gesicht. Es war unglaublich. Und 80.000 Deutsche, meist Deutsche, haben Hitler den Rücken zugedreht. Denn die Hitler-Tribüne war gegenüber. Wir haben die Bühne bewusst gegenüber aufgebaut und sich Bob Dylan zugewandt. Und da habe ich geweint und dann kam Bob Dylan, hat mich in den Arm genommen und mit mir zum Bus gegangen. Und am nächsten Tag fuhren wir nach Paris.
Das war 1978. Da war sein verwirrendes Erlebnis mit Marlene schon 18 Jahre her. Fritz Rau hatte Marlene Dietrich bei ihrer ersten Europatournee nach dem Krieg begleitet und lag nach der letzten Vorstellung erschöpft und erkältet im Hotelbett. Da klopft es an der Zimmertür und Marlene steht da im Negligé. Durchsichtig war es wohl nicht.
Aber es hat so viel erahnen lassen, dass ich mir sagte, Rau, die Tournee war zu viel. Sie erscheint ja jetzt als Gespenst, Gott sei Dank als Wunderschönes. Und wollte mich zur Seite legen, da schwebt sie auf mich zu. Und ich sofort die Bettdecke hoch. Denn ich war frisch verheiratet mit meiner Hildegard. Aber dann stand sie vor mir und das Lächeln. Und meine Hände fielen runter. Mit leichter Hand konnte sie die Decke wegnehmen. Und ich schlafe ja mit Schlafanzug und Knöpfen. Dann knöpfte sie einen Knopf nach dem anderen auf und legte meine Brust frei. Die war inzwischen blau angelaufen, da ich 38 Sekunden nicht mehr geatmet hatte. Und dann greift sie in die Tasche. Und als sie in die Tasche ihres wunderbaren Morgenmantels griff, dachte ich, oh, Handfesseln oder Fußfesseln. Dann holte sie eine Dose raus und rieb meine Brust mit Vicvaporub ab. Knöpfte mich wieder zu, deckte mich zu und sagte, Fritz, das wird dir gut tun. Und obwohl nicht das Geringste passiert ist, muss ich sagen, dass ich erotisch mit dieser Begegnung heute noch nicht ganz fertig bin.
Fritz Rau in HR1 Talk mit der vielleicht schönsten Geschichte, die bisher bei uns erzählt wurde.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We'll be right back.
Immer sonntags, immer am Vormittag, immer spannend. Der HR1 Talk.
Nur wenige Reporter werden selbst zu Stars. Aber Klatschreporterin Katja Kessler ist so ein Fall.
Als ich damals so als kleine Praktikantin am roten Teppich stand, da gab es schon ziemliche Ziegen.
Von den Miezentexten zur Bestseller-Autorin. Katja Kessler hat eine Blitzkarriere hingelegt. Ihr Motto?
Dranbleiben, hartnäckig sein und sich nicht von den ersten Dingen blenden lassen.
Über ihre Ehe mit Bild-Chefredakteur Karl Diekmann, ihr Jet-Set-Leben und die Zahnärztin, die sie nie sein wollte. Uwe Berndt fragt Katja Kessler, wie einsam ist es auf dem roten Teppich? Im HR1 Talk, diesen Sonntag zwischen 10 und 12.
HR1. Nicht vergessen. Mit Fritz Reichert und Hannes Jenicke, der 2009 zu den attraktivsten Männern unter unseren Gästen gehörte, würde ich mal sagen. Und seine Stimme erst. Wussten Sie übrigens, dass er sowas wie ein Frankfurter Bub ist?
Ich bin noch zur Schule gegangen, da war die alte Oper noch eine ausgebrannte Kriegsruine. Und bin auf die Geschwister-Scholl-Schule gegangen in Heddenheim. Und war dann ein paar Jahre in den USA. Wir sind aber nach den USA nochmal nach Frankfurt gezogen und da lebten dann in der Römerstadt. Also ich habe da nicht nur jede Menge wirklich schöne Erinnerungen dran, sondern kenne auch natürlich auch ganz viele Leute in Frankfurt. Auch ein Teil meiner Familie lebt nach wie vor dort. Ich bin ganz regelmäßig da, weil meine Eltern leben in Schwalbach, das kann ich ruhig sagen, zwischen Frankfurt und Taunus. Und so oft ich es irgendwie schaffe, fahre ich da auch vorbei.
Hauptsache, er bringt dann keinen seiner neuen Freunde mit. Hannes Jenicke engagiert sich ja seit einiger Zeit für den Klimaschutz und für Tiere und da vor allem für Meister Hai, den er gleich über den grünen Seetang lobt.
Ich war jetzt sowohl in Costa Rica als auch in Hawaii, um mit Haien zu drehen und man kann mit denen schwimmen wie mit jedem anderen Fisch auch. Also ich sage nur noch, der Hai ist der nette Fisch von nebenan. Also dieses Gerücht, dass das ein Monster ist und es jagt, ist völliger Quatsch. Und es wird im Moment kein Tier so schnell ausgerottet wie der Hai. 90% der Haibestände sind bereits vernichtet. Das hat zwei Gründe. Die Chinesen essen die Flosse der Haie als Delikatesse im ganz großen Stil. Und mit dem Anwachsen der chinesischen Mittelklasse können sich mittlerweile halt Milliarden von Menschen plötzlich diese Suppe leisten. Und das Zweite ist, dass der Mensch Angst hat vor diesem Tier. Und wovor der Mensch Angst hat, das vernichtet er. Das Problem ist nur, der Hai ist ein bisschen so die Saubermann-Polizei des Meeres. Das heißt, alles, was krank ist im Meer, was schwach ist und vor allem was tot ist, wird von Haien gegessen. Wenn man dieses Teil der Nahrungskette, und das ist das wichtigste Teil, weil es ganz oben auf der Nahrungskette steht, entfernt, was gerade passiert, dann kippt die gesamte Balance im Meer. Und das ist eine Katastrophe.
Und was hört der Freund des netten Fisches von nebenan, wenn er mal nicht den Kopf unter Wasser steckt? Die Gruppe The Hold Steady mit Könntest du bitte mal aus deinem Fenster krabbeln? Can you please crawl out of your window?
Das ist eine ganz junge Band aus Amerika, die einfach absolut unverbraucht und ziemlich frech drauf losrocken. Also das nennt man, glaube ich, so im Szene-Jargon alternativen Rock. Und das ist eine Band, die macht, die höre ich im Moment mit großer Begeisterung.
Sits in your Roman's tomb with fistful attacks. Preoccupied with his vengeance. Cursing the dead that can't answer him back. You know that he has no intentions of looking your way unless it's to say that he needs you to test his inventions. Babe, come crawl out your window. Use your hands and your legs, it won't ruin you. Now can you say that he will haunt you? You can go back to him anytime you want to.
Gib mir das Gefühl.
Gib mir das Gefühl zurück.
HR1.
Sie hören HR1 Talk heute am Neujahrstag mit den schönsten Geschichten des Jahres 2009. Ein ganz spezieller Gast war im Februar bei uns, Auma Obama, die Schwester des damals gerade ins Amt gekommenen amerikanischen Präsidenten. Die 1960 in Kenia geborene Auma hat in Heidelberg studiert, wo sie die Neckarwiesen lieben lernte, und in Bayreuth hat sie später ihren Doktor in Germanistik gemacht. Heute lebt sie wieder in Kenia und arbeitet dort für die Hilfsorganisation CARE mit jungen Leuten. Und wie ist es nun, die Schwester des amerikanischen Präsidenten zu sein?
Was bedeutet das? Ich bin immer noch ich und er ist mein Bruder. Wenn ich meinen Bruder sprechen will, dann rufe ich ihn an und wir reden. Politik und unsere Privatleben trenne ich ganz einfach. Anders ging es nicht.
Dabei hat sie den Bruder, die beiden haben den gleichen Vater, erst kennengelernt, da studierte sie schon. Von Deutschland aus flog sie nach Chicago, um Barack zu treffen. Waren sie sich gleich vertraut?
Sofort. Wir waren uns sofort vertraut. Wir hatten auch geschrieben und miteinander telefoniert und wir wussten voneinander. Wir hatten immer Briefe von seiner Mutter. Seine Mutter hat uns Bilder geschickt und wir haben einfach gewusst, dass er da ist und dass er irgendwann nach Hause kommt.
Aber ich habe gelesen, dass es Ihnen so ganz selbstverständlich auch nicht war, dass Sie sich bei einer deutschen Freundin in Amerika einquartiert haben, falls es mit Ihrem Bruder vielleicht nicht so gut klappen würde.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich musste ja Plan B haben, nicht, falls es nicht klappte.
Plan B, die kluge Schwester sorgt vor, aber es war nicht nötig. Die Geschwister hatten sich gefunden.
Ich glaube, in manchen sind wir sehr ähnlich, weil mein Bruder will was ändern für die Menschen. Er will, dass es den Leuten besser geht. Und bei mir geht es genauso. Und ich habe das Glück, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun. Und ich habe auch das Glück, dass ich im Ausland gelebt habe. Ich habe gesehen, dass es anders sein kann. Mein Bruder sagt immer, I'm blessed, was eigentlich auch sein Name bedeutet. Barack bedeutet der.
Eigentlich heißt es gesegnet.
Gesegnet ist, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich diese Möglichkeit habe. Und auch, weil ich dann glaube, dass die Jugend die Zukunft sind. Und er denkt auch so. Wenn wir die Jugendlichen richtig unterstützen, dann wird die Welt besser. Und ich habe die Möglichkeiten, die Türen aufzumachen für die Jugendlichen. Und das mache ich. Ich könnte es nicht anders.
Auma Obama kam Ende der 70er nach dem Abitur zum Studium in die Bundesrepublik im Deutschunterricht. Durch die Nachkriegsliteratur, vor allem die Bücher Heinrich Bölls, war sie auf dieses Land neugierig geworden.
Abgesehen davon, dass die Welt die Deutschen nicht vergessen ließ, was da passiert ist, mussten die Deutschen selber sich damit auseinandersetzen, um zu verstehen, um nicht dieses Schuldgefühl mit sich zu tragen. Und das war für mich spannend, weil das ging so im Tiefsten von Gefühlen hin, dass die erstmal sehen müssen, wir müssen uns rechtfertigen vor anderen Leuten, aber wie rechtfertige ich mich vor mir selber? Und diese Situation, dieses Kämpfen mit sich selber, habe ich in der Literatur gesehen und ich fand das sehr interessant.
Und als die Mauer fiel, war sie in Berlin.
Meine Füße haben mir noch nie so weh getan. Da gab es keine Taxis, die Straßen waren alle voll. Man musste überall hinlaufen. Was ich da toll fand, war, dass die Menschen wirklich den Ostdeutschen sozusagen die Arme aufmachten und die ins Herz einluden an diese Wochen. Also was nachher passiert ist, ist vielleicht was anderes. Aber es war so, als ob alle Türen auf waren in Berlin und jeder konnte rein und raus, essen, was man wollte, schlafen, wenn man müde war und dann weiter zum nächsten Haus. So war das Gefühl, weil alle miteinander sprachen und gelacht und gesungen. Es war toll.
Und wie sieht sie im Rückblick ihre Zeit in Deutschland?
Ich kam sehr jung nach Deutschland und verließ Deutschland eigentlich als erwachsene Frau. Und ich fand, dass Deutschland mir sehr viele Möglichkeiten gab, mich zu testen, Sachen auszuprobieren und wirklich zu lernen, um zu lernen, wer ich bin. Die Zeit war für mich sehr gut. Es war nicht immer alles gut, aber im Großen und Ganzen habe ich sehr viel gelernt. Und ich bereue keine Minute von der Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe.
Auma Obama, die Schwester des Präsidenten in HR1 Talk.
Neujahr, Talk-Spezial.
Mit Fritz Reichardt, willkommen. Diese Talksendung ist unser Geschenk an Sie zum neuen Jahr. Heute bieten wir Ihnen gewissermaßen das Beste vom Besten, eine feine Auswahl der Frauen und Männer, die 2009 bei uns zu Gast waren. Wobei die Auswahl, gestehe ich offen, qualvoll war bei dem Angebot. Aber was soll man machen? Einer allerdings war unter unseren Gästen, der ragte seines Alters, aber auch seiner Erfahrungen wegen heraus. Der Franzose Stéphane Hessel. 1917 in Berlin als Stefan Hessel geboren, ging er kurz darauf mit seinen Eltern nach Paris. Später verurteilten ihn die Nazis zum Tode. Er überlebte mehrere KZs und wurde dann einer der Mitautoren der UNO-Menschenrechtserklärung. Er hatte eine prompte Antwort auf die Frage, ob ein Mensch, der im KZ war, noch glücklich sein könne.
Natürlich, er kann es, wenn er immer im Gedächtnis hat. Ich bin der, der Glück gehabt hat. Dieses Glück muss ich weiter benutzen. Und wenn ich damals glücklich war, warum soll ich nicht morgen noch glücklicher werden?
Vom Glück zu leben. Vielleicht ein passender Gedanke an einem Neujahrstag. Stéphane Hessel kommt gleich nochmal.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk in einer besonderen Neujahrsausgabe mit einem Rückblick auf viele interessante und bewegende Gäste aus dem letzten Jahr. Der 92 Jahre alte Franzose Stéphane Hessel kam im Spätsommer zu uns, als er von Paris auf dem Weg nach Weimar war, wo ihm der Preis für Versöhnung und Zusammenarbeit in Europa verliehen wurde. Geehrt hat man den 1917 in Berlin geborenen Mann schon oft, der mehrere Nazi-Konzentrationslager überlebte und dann zum französischen Diplomaten und Verfechter der Menschenrechte wurde. Aber Stéphane Hessel ist ein bescheidener Mann, ungemein freundlich und von einem ungebrochenen Interesse für Menschen und ihr Zusammenleben. Unseren Fragebogen nahm der 92-Jährige als sportliche Herausforderung und beantwortete ihn rascher als alle anderen. Und wir ihn beantwortete. Mein liebstes Privileg als weithin geachteter Mann ist?
Die Möglichkeit, etwas auszudrücken, wofür sich die Leute dann interessieren. Also man hat schon das Gefühl, das ist ein Privileg.
Von meinen 5 Urenkeln habe ich gelernt,
dass das Jahrhundert noch sehr jung ist und ehe diese Urenkel so alt werden wie ich, das ist dann das Ende des 21. Jahrhunderts, da muss die Welt gerechter aussehen und die Menschen müssen verstanden haben, wie sich gegenseitig die Kulturen respektieren müssen.
Deutschland.
In diesem 20. Jahrhundert, das jetzt vorbei ist, hat Deutschland alles gekannt, was man sich vorstellen kann. Größe, Scham und Hoffnung. Verteilung in 2 Ländern und Zusammenarbeit der 2 Länder. Kein Volk hat so viel für Europa zu sagen wie Deutschland. Die Deutschen sind es, die uns am besten helfen können, das zu vermeiden, was sie erlitten haben.
Frankreich.
Ein Land, das als erster Europäer wahrscheinlich mit den Engländern über Menschenrechte sich ausgesprochen hat. Das war in der Französischen Revolution. Eine lange Kultur, eine wunderbare Geschichte der Poesie, der Dichtung. Meine Lieblingsdichter sind französische Dichter.
Einsam.
Soll man nie sein. Wir als Personen brauchen natürlich Freunde, brauchen Kinder. Und als Völker dürfen wir nicht mehr einsam sein. Kein einzelnes Volk, kein einsames Volk, selbst das Größte, selbst die Vereinigten Staaten, können nicht die Welt allein regieren. Wir müssen erst lernen, zusammenzuarbeiten.
Der Fall der Mauer.
Leider ist nur die eine Mauer gefallen, die andere, die die Israelis unter den Gebieten der Palästinenser aufgebaut haben. Diese Mauer muss auch fallen. Diese Mauer zwischen Israel und den Palästinensern ist für mich eine der skandalösesten. Das ist gegen das Recht und dagegen müssen wir uns sträuben.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie nicht stark genug ihre eigenen Werte verteidigen kann. Sie ist zu schwach. Und gegen Diktaturen hat sie nicht die genügende Kraft gewonnen, um sie zu überwinden. Wir brauchen mehr Demokratie und wir brauchen stärkere Demokratien. Gerade wir Europäer haben die Aufgabe, Demokratien nicht nur in Europa zu bestärken, sondern auch in Afrika, Asien und Amerika herauszubringen.
L'amour, die Liebe.
Wenn man das Glück hat, eine Frau zu haben, die man innig liebt und von der man hofft, dass sie auch ein bisschen Zärtlichkeit für einen hat, dann ist man am glücklichsten. Liebe ist wahrscheinlich das, was uns immer wieder möglich macht, weiter auf die Zukunft zu hoffen.
Mein Lieblingsessen?
Eine gut gemachte, schöne Omelette, wie meine Frau sie mir manchmal zu essen gibt. Das ist für mich das Schönste, weil es von ihr kommt.
Stefan Essel in HR1 Talk. Ihm zu begegnen, habe ich als Glück empfunden. Von der Person, die Sie gleich hören werden, wollten wir wissen, was nützt es, eine kluge Frau zu sein? Ihre Antwort hatte es in sich.
Das müssen Sie richtig kluge Frauen fragen. Ich bin ja so ein Self-Made-Mädchen. Die größte Kränkung war für mich, als die Zeitschrift Cicero mich als Deutschlands intellektuellste und intelligenteste Frau auf Platz 1 setzte. Das fand ich eine solche Unverschämtheit. Wir haben vorher ein Interview darüber gemacht, dass ich relativ viel Macht in den Medien habe. Und das habe ich, das merke ich. Also wenn ich in Lesen ein Buch vorstelle, wird es wirklich 100.000 Mal verkauft, in der Regel. Unter dem Aspekt war das Interview gemacht worden. Und dann haben die sich unbesonnen und haben gedacht, wir machen mal die klügsten Menschen Deutschlands und ich war auf Platz 1. Ich bin keine führende Intellektuelle. Für mich sind führende Intellektuelle Hans-Magnus Enzensberger, Alexander Kluge, Silvia Bovenschen, also es gibt genug. Da gehöre ich überhaupt nicht rein in die Reihe. Ich fand das kränkend, denn darüber haben viele gelacht. Da passierte viel Häme und mit Recht.
Elke Heidenreich in HR1 Talk, sehr entschieden, sehr eigenständig, durchaus emotional und auch mit einem skeptischen Blick auf sich selbst. Eine starke Frau ist Elke Heidenreich bestimmt, aber sie weiß auch, was es heißt, schwach zu sein.
Ich bin ja sehr viel krank gewesen in meinem Leben und oft sehr schwere, lebensbedrohliche Krankheiten. Ich habe immer lange dagegen gekämpft und wollte das nicht. Es gab immer den Punkt, wo ich nicht mehr konnte, wo einfach Schmerzen oder Krankheit zu groß waren. Und dann habe ich es als wunderbar empfunden, in einem weißen Bett zu liegen und von netten Krankenschwestern von morgens bis abends betüttelt zu werden, trotz Nadeln im Arm. Dann fand ich es herrlich. Sobald die Kraft wiederkam, habe ich die Nadeln rausgezogen und gesagt, ich will nach Hause, ich kann hier keinen Tag länger bleiben. In mir ist eine große Ungeduld, die mich vorwärts treibt. Ich möchte Dinge machen. Aber wenn die Schwäche so groß ist, dass man nicht mehr kann, empfinde ich sie als Segen und als Erholung und als ein Glück. Ich kann inzwischen mit Schwächen gut leben. Und ich bin auch übrigens in der Liebe schwach. Ich bin nicht eine, die immer durchprescht und verliebt ist, sondern wenn ich wirklich jemanden liebe, dann bin ich wie eine kleine weiche Katze. Dann ist nichts Starkes mehr an mir, keine Knochen.
Wussten Sie übrigens, dass die Anfang 1943 geborene, heute als Kölnerin geltende Elke Heidenreich eine geborene Hessin ist? Eine Korbacherin?
Ja, das sieht so aus, aber dem ist nicht so. Ich bin ein echtes Kind des Ruhrgebietes, aber wenn Sie schon sagen 43 im Februar, da wurde das Ruhrgebiet bombardiert und da wurden alle schwangeren Frauen ausgelagert und die kamen irgendwo aufs Land zum Kinderkriegen, so auch meine Mutter, nach Korbach, das liegt bei Kassel. Und da bin ich dann geboren und als ich 3 oder 4 Wochen alt war, ist meine Mutter mit mir nach Essen zurück und siehe, die Auslagerung war gut, denn nicht nur das Haus, in dem sie wohnte, stand nicht mehr, sondern gleich die ganze Straße nicht. Also hat mir das Leben geschenkt und gerettet, aber ich habe keine Beziehung zu Korbach.
Eine schöne Kindheit hatte Elke Heidenreich nicht. Mit 15 verließ sie das Elternhaus und lebte bis zum Abitur bei einem Pfarrerehepaar.
Ich habe kein Zuhausegefühl. Ich war in meinem Elternhaus unglücklich und rumgeschubst und das war auch der Grund, weshalb mich dieser Pfarrer, der mich konfirmiert hatte, als ich 14 war, der sah mein Elend und als ich 15 war, ging der von Essen weg nach Bonn und hat gesagt, ich nehme dich mit. du bist in dieser Familie, ihr kommt alle nicht klar miteinander. Und der nahm mich mit und das war das traditionelle evangelische Pfarrhaus. Sehr intellektuell, es wurde viel diskutiert, aber wenig in den Arm genommen. Ich musste die Pflegeeltern siezen, mein Leben lang. Wenn ich von Liebeskummer erzählte, wurde das abgetan als Quatsch. Und da bin ich groß geworden. Da habe ich aber Klavierspielen gelernt, Nachhilfeunterricht gekriegt, wenn ich nicht gut war in der Schule. Ich hätte das Abitur zu Hause nicht geschafft. Und da ging plötzlich alles ganz leicht. Aber emotional habe ich viele Frostbeulen angesetzt in der Zeit.
Wenn man mit Elke Heidenreich spricht, muss man übrigens auch auf sowas gefasst sein.
Seit 2006 sind Sie mit dem Komponisten Marc Aurel Floros zusammen. Sie haben sich bei der gemeinsamen Opernarbeit kennengelernt. Liebe auf den ersten Blick?
Nächste Frage.
Knapp kann Elke Heidenreich also auch, aber nicht, wenn es um Musik geht. Diesen Titel wünschte sie sich.
Oh, I'm a solitary man. Die Platte hat mir jemand geschenkt. Ich mochte Johnny Cash immer ganz gerne. Und dieses Lied, I'm a solitary man, so kurz vor seinem Tod, das hat mich sehr gerührt. Und ich dachte, vielleicht sind wir, die wir uns so nach außen, so öffentlich fast prostituieren und doch unsere Sachen so im Geheimen schreiben, mit so viel Ängsten, Krankheiten, Alkohol, mit all den Abstürzen, die Johnny Cash kennt und die ich auch kenne. Solitary people.
Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Mit Fritz Reichardt und dem Journalisten Stefan Aus, der fast genau vor einem Jahr zu uns kam, da hatte er den Spiegel schon hinter sich, dessen Chefredakteur er fast anderthalb Jahrzehnte gewesen war, als Nachfolger Rudolf Augsteins. Die Trennung vom Spiegel war unschön, aber Stefan Aus gab sich souverän, die Sache liege hinter ihm, nun blicke er nach vorn. Das änderte allerdings nichts daran, der Spiegel und vor allem auch Rudolf Augstein gehören zu den Grunderfahrungen im Leben des Stefan Aus.
Rudolf Augstein war für mich damals und auch später und auch in Wahrheit heute noch sozusagen das Maß aller Dinge. Den habe ich sehr geschätzt, sehr verehrt, habe mich auch mal furchtbar mit ihm angelegt, hat immer 8 Jahre nicht mit mir gesprochen. Ich habe ihn ja sehr früh kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt im Sommer 1970. War ich das erste Mal eingeladen, hat er gesagt, du wirst Chefredakteur vom Spiegel. Da habe ich gesagt, ja, wunderbar. Sagt er, dauert bloß noch ein bisschen. So, und dann hat er sich im Grunde von da an, von 1970 bis 94, 24 Jahre lang, hat er sich angeguckt, was ich so gemacht habe. Dann ist er offenbar zu dem Schluss gekommen, ich bin der Richtige, um das da zu machen. Und deswegen war mir sein Urteil logischerweise viel wichtiger als das von Leuten in der Mitarbeiter-KG. Es war so, ich habe sehr häufig mit ihm gesprochen, sehr häufig mit ihm telefoniert, also ein paar Mal die Woche. Wenn ich irgendwas, sag mal, Unpopuläres durchsetzen wollte, da habe ich vorher mit ihm geredet, habe gesagt, Rudolf, wie siehst du das? Und dann haben wir uns sozusagen auf eine Linie geeinigt. Und dann konnte ich das durchsetzen und musste nicht Gefahr laufen, dass irgendjemand hinter meinem Rücken mit Augstein irgendwie kungelt. Man darf ja eines nicht vergessen. Wir haben ja als Journalisten gebraucht Fehlergucker. Leute, die bei anderen Leuten Fehler entdecken, die sehr kritisch sind. Und das sind ja Leute, die diese, ich habe ja selbst lange Jahre zu diesen gehört, die diese Neigung nicht an der Garderobe abgeben, sondern die nehmen sie auch mit ins Haus. Das heißt, die gucken sie mit denselben Augen an, wie sie, was weiß ich, den Telekom-Vorstand betrachten. Und da müssen sie dann auch zum Teil ein bisschen auf Eigensicherung achten. Und die sind nicht alle ohne Arg.
Der Spiegel als Schlangengrube oder Löwenkäfig oder Haifischbecken, so ähnlich lässt sich das wohl verstehen. Musikwünsche hatte Stefan Aust auch. Von Janis Joplin wollte er Mercedes-Benz hören, von Melanie das Lied Ruby Tuesday und zum Schluss von Sting Fields of Gold. Letzteres begründete er so.
Das ist ein sehr schönes Stück, finde ich, ein sehr schönes Stück. Und es ist nicht ganz so alt wie die anderen, die ich mir ausgesucht habe. Also ich wollte mal damit deutlich machen, dass meine Musikwünsche nicht alle 40 Jahre alt sind, sondern auch manche 20 Jahre.
Das Thema Afghanistan beherrscht immer mehr die Diskussion. Im Herbst hatten wir eine Frau zu Gast in HR1 Talk, Heike Groß, die zwischen 2002 und 2007 insgesamt fast 2 Jahre dort stationiert war als Oberstabsärztin. Über das, was diese afghanischen Erfahrungen in ihrem Leben bewirkt haben, hat sie ein Buch geschrieben. Es heißt Ein schöner Tag zum Sterben als Bundeswehrärztin in Afghanistan. Und es beginnt mit dem Schrecklichsten, das Heike Groß dort erlebte, mit dem Anschlag auf einen Bus, in dem Bundeswehrsoldaten in Kabul auf dem Weg zum Flughafen und nach Hause waren. 4 starben dabei, viele wurden verletzt. Heike Groß war eine der ersten, die zur Notversorgung am Ort waren. An diesem Tag im Jahr 2003 begann ihr Afghanistan-Trauma.
Das war kein Unglück und kein Unfall. Das war mit Absicht geplant, um uns umzubringen.
Wie gingen Sie untereinander dann damit um in den kommenden Wochen oder auch Monaten?
Etwas sprachlos, wie man auch so ist bei der Bundeswehr. Wir sind ja hart und zäh und tough und keine Weicheier. Das macht es schwer, über solche Dinge zu reden.
War damit für Sie alles anders geworden mit diesem furchtbaren Ereignis?
Ja, damit war ich misstrauisch geworden. Das, was ich vorher hatte, dieses Gefühl, ich bin hier total willkommen und die sind hier alle nett und freuen sich, dass wir da sind, war weg und ich konnte überhaupt nicht mehr unterscheiden und sortieren, wer von denen ist gut, wer ist böse, wer meint's gut mit uns und wer nicht.
Auch Hass und Rache?
Natürlich, natürlich. Wenn jemand aus ihrer Familie umbringt, dann wollen sie natürlich hingehen und wollen ihn auch umbringen. Das ist ja so ein bisschen ein niederträchtiges Gefühl, ja. Man möchte ja eigentlich ein guter Mensch sein und solche Gefühle nicht haben. Also wenn man dann bei sich sowas entdeckt, ich will mich jetzt rächen, ich will jetzt hier hingehen und jemanden umbringen, dann ist das auch ein Gefühl, für das man sich auch schämt.
Wie lange war das lebendig in Ihnen, so dieses Gefühl oder in den Kameraden auch?
Wochen, bestimmt Wochen. Wochen, bevor wir wieder zu einem halbwegs normalen Umgang zurückfanden mit den Einheimischen, die ja bei uns im Lager auch gearbeitet haben in großer Anzahl.
Oberstabsärztin Heike Groß, vielleicht helfen Ihre Worte ein wenig, sich die Situation der Soldaten in Afghanistan vorzustellen. Einem Land übrigens, das Heike Groß wunderschön findet und dessen Menschen, vor allem dessen Frauen, sie beeindruckt haben. Aber Kontakte mit den Einheimischen gab es immer weniger, das Risiko wurde immer größer, ein Leben in steigender Anspannung. Und Urlaub zu Hause war auch keine Erholung. Heike Groß erlebt, ihre 5 Kinder kommen offenbar auch ohne sie aus. Sie fühlt sich wie eine Fremde.
Die haben gelernt, ohne mich zu leben und die Lücke, die ich hinterlassen hatte, hat sich geschlossen. Ich fand es total traurig, total schrecklich. Auf der einen Seite natürlich gut, dass sie alleine zurechtkamen. Es wäre viel schlimmer gewesen, sie wären es nicht. Aber für mich ganz persönlich, das sind die Situationen, wo ich dann nämlich inmitten sogar meiner Familie einsam gefühlt habe. Hier habe ich ja gar keinen Platz mehr.
Heike Groß hatte eine schwere Zeit, aber sie hat sie überwunden. Heute lebt sie in Neuseeland und kommt nur noch zu Besuch nach Deutschland. Und Afghanistan? Ihre Erinnerungen daran verbinden sich auch mit einem Lied, Hinterm Horizont von Udo Lindenberg.
Mein Kommandeur in Kunduz in meinem letzten Einsatz, ein sehr menschlicher Kommandeur, der dort auch sehr gelitten hat unter der Widersprüchlichkeit der ganzen Sache, die wir als unmenschlich und schwer ertragbar empfunden haben. Er hat mich immer mal zum Espresso eingeladen zu sich und dann haben wir einen Espresso getrunken und philosophiert. Und als er merkte, dass ich mich schwer tue mit der ganzen Sache, hat er mir dieses Lied geschickt und hat gesagt, Heike, es geht immer weiter. Genau so.
Time.
Am Ende einer jeden Talksendung bitten wir unseren Gast, uns etwas auswendig zu sagen. Nicht jedem fällt etwas ein, manche empfindet die Bitte auch als Zumutung und verweigert sich, was wir natürlich stets höflich hinnehmen. Aber seit es die Sendung gibt, stellen wir doch mit Erstaunen fest, wie viele unserer Gäste unserer Bitte nachkommen. Von den dabei angefallenen Geistesfrüchten wollen wir Ihnen jetzt zum Schluss unserer Talk-Extra-Ausgabe zu Kosten geben. Nicht alles ist Lyrik, aber alles ist original auswendig.
Von Hermann Hesse: Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unheimlich und leise uns von dem anderen trennt.
Gottfried Benn: In der Nacht vielleicht geschlafen, doch vom Rasieren schon so müd, noch eh dich Post und Telegramme trafen, bist du schon leer und ausgeglüht.
Über Sehnsucht? Du weißt zur Stunde ihn an fernem Ort? Mit dem Verstand begreifst du seine Ferne? Es liegen zwischen dir und ihm ein Himmelsonne und ein Himmelsterne. Und doch trittst du ans Fenster immerfort.
Ist aber ein bisschen kitschig. Antoine de Saint-Exupéry und das Kinderbuch, Der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus tausend Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und schaut die andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, der dies Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Rainer Maria Rilke.
Cum veteris Romani agricola essent, agros et domus credebant essent tutela deorum.
Cäsar?
Nee, Lateinbuch, Strafarbeit, auswendig lernen.
Irgendwas auswendig aufsagen?
Mhm.
Okay. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, 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 Deutschland ist Fußballweltmeister.
Das ist ja wie die Schule hier, meine Güte. Ich versuche was.
Ja.
Aber vielleicht kann ich nicht, weil ich habe immer, schon immer Schwierigkeiten gehabt mit Umlaut. Ja? Ich versuche jetzt. Es blüht so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Mein Gott, jetzt hat sie es. Oma Obama war das zum Schluss mit einem Zitat aus My Fair Lady. Ich danke Ihnen fürs Zuhören an diesem besonderen Tag, und zusammen mit den anderen Talk-Gastgebern Uwe Bernd, Daniela Baumeister und Marco Schreil wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr. Diese Sendung können Sie nachher übrigens auch im Internet finden unter hr1.de. Das letzte Wort soll aber ein anderer haben, unser ältester Gast bisher, der in Berlin geborene französische Diplomat Stéphane Hessel, der Todesstrafe und Nazi-Lager überlebte, der die Menschenrechtscharta der UNO mitformulierte und sagt: Ich habe überlebt, also bin ich ein glücklicher Mensch.
Natürlich muss man auch an die denken, die verzweifeln. Aber das Einzige, was man für Verzweifelnde tun kann, wie wir es auch in den Lagern immer getan haben, in den KZ, ist ihnen zu sagen: Ihre Verzweiflung ist unnütz, führt zu nichts. Hoffnung ist das, was sie aufrechterhalten kann.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say.